ARD.
HR Info Kultur mit Yvonne Koch. Egal ob Sushi oder Ramen, Judo, Sumo-Ringen, Origami, Knotentaschen oder Mangas, eigentlich ist die japanische Kultur aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Aber worin liegt die Faszination? Das versuchen wir heute herauszufinden. Etwa 13.000 Kilometer trennen Japan und Deutschland. Und trotzdem scheint diese Inselnation, das Land zwischen Tradition und Moderne, uns irgendwie nah zu sein. Das hat wahrscheinlich auch politische Gründe, wie die frühere ARD-Asien-Korrespondentin Ruth Kirchner herausgefunden hat.
Das Verhältnis zwischen Japan und Deutschland ist oft geprägt von Rheinromantik und fernöstlicher Exotik. Dabei pflegen Deutschland und Japan schon seit 158 Jahren diplomatische Beziehungen und sind in dieser Zeit alles schon einmal gewesen. Freunde, Kriegsgegner im Ersten und Verbündete im Zweiten Weltkrieg. Heute sind sie Partner, nicht nur wirtschaftlich, sondern auch politisch. Der Austausch mit Japan geht also weit ins 19. Jahrhundert zurück. Und selbst als im Kaiserreich mit Blick auf Japan von der gelben Gefahr die Rede war, sah die Realität anders aus, sagt der Asien-Experte und frühere deutsche Botschafter in Tokio, Volker Stanzel.
Das war so die Zeit, als kein Land mehr Ausbilder, Professoren und so weiter nach Japan entsandt hat als Deutschland, umgekehrt. In der Japan in kein Land mehr Studenten entsandt hat als nach Deutschland.
Aber im Ersten Weltkrieg war es mit den guten Beziehungen vorbei. Japan und Deutschland wurden Kriegsgegner. Die Japaner eroberten die deutsche Kolonie Tsingtau an der Ostküste Chinas und brachten Deutsche als Kriegsgefangene nach Japan. Dann die Wiederannäherung und das Bündnis im Zweiten Weltkrieg, auch wenn es nie eine gemeinsame Strategie gab. Als der japanische Kaiser im August 1945 in einer Radiobotschaft die Kapitulation erklärte, war in Europa der Krieg bereits vorbei. Deutschland und Japan besiegt, besetzt und auf Hilfen angewiesen. Es entstand eine neue Beziehung, die jahrelang von der Wirtschaft geprägt war und von gegenseitigem, unverbindlichem Interesse, wie es Ex-Botschafter Stanzel formuliert. Dabei sind die Anliegen sehr ähnlich.
Entscheidend, glaube ich, ist für beide der Faktor, dass es keine Industrieländer gibt, die mehr abhängig sind von ihren Exporten und damit von einem funktionierenden Welthandelssystem.
Wirtschaftlich arbeiten Deutschland und Japan heute eng zusammen. Japan ist Deutschlands zweitgrößter Handelspartner in Asien, nach China. Umgekehrt ist Deutschland für Japan der wichtigste Handelspartner in der EU.
Ich bin ja manchmal erstaunt, was mir im Alltag so begegnet, von dem ich gar nicht wusste, dass es aus Japan kommt. Ramen zum Beispiel. Damit ist die japanische Nudelsuppe gemeint, die wenigstens in meinem Bekanntenkreis sehr beliebt ist. Oder Matcha, dieses giftgrüne Kultgetränk, kommt wohl ursprünglich aus der japanischen Teezeremonie. Wusste ich auch nicht. Dass aber Mangas aus Japan kommen, das war mir wenigstens klar. Und auch, dass diese Comics, die man so von hinten nach vorne lesen muss, viele Fans in Deutschland haben. Inga Steinmetz zum Beispiel. Sie ist Illustratorin, lebt in Berlin und neben Kinderbüchern und Comics hat sie auch unzählige Mangas gezeichnet. Frau Steinmetz, was fasziniert Sie denn so an dieser japanischen Form von Comics, also den Mangas?
Ich glaube, es ist so eine Mischung aus der Optik natürlich, die damals, als ich angefangen habe zu lesen, so ganz anders war als das, was ich kannte. Und einfach die Explosivität der Geschichten. Also es passiert immer was. Es ist wie ein Rausch, ein Wirbelwind, der einen irgendwie in die Seiten reinzieht. Und das hat mich fasziniert und deshalb bin ich auch dabei geblieben.
Also ich kenne mich in Mangas jetzt nicht aus, aber meine ersten Assoziationen sind immer diese großen Kulleraugen, dann so etwas reduzierte, eher schematische Mimik, fast so ein bisschen Emoji-like. Und auch, dass die Hintergründe oft eher einfach oder zweidimensional wirken. Also wie gesagt, ich bin Laie, ich kenne mich da nicht aus. Aber deshalb die Frage, sind die Mangas, die ja so ein bisschen reduziert oder vielleicht auch ein bisschen verspielt wirken, sind die ein Spiegel der japanischen Kultur?
Darüber haben sich schon viele Leute den Kopf zerbrochen und jeder hat so seine eigene Theorie. Und ich habe meine. Japan ist ja ein Land voller Regeln. Also es gibt ja diesen Spruch, der Nagel, der übersteht, wird eingeschlagen. Also Konformität, es geht darum, nicht herauszustechen. Und ich glaube, wenn man in seinem Alltag sehr unter Druck steht, braucht man ein Ventil. Und je mehr Druck man empfindet, desto explosiver ist vielleicht die Kunst. Und deshalb denke ich, ist Manga eben so explosiv, teilweise ohne Regeln. Es ist alles möglich quasi. Manga ist trotzdem eine Comic-Kunst mit extrem vielen Regeln. Aber oberflächlich betrachtet von den Geschichten her, glaube ich, ist es ein Ventil für die japanischen Zeichner. Und deshalb passiert einfach so viel.
Dafür würde ja auch sprechen, dass es Mangas ja in so vielen Ausprägungen gibt, mit Fantasy, mit
definitiv
Homosexualität als Thema, aber auch, soweit ich weiß, auch wirklich sexuelle Praktiken.
Ja, mit diesem Ruf kämpfen wir irgendwie schon ganz lange. Also Manga gleich Sex, aber so ist es halt nicht. Manga auch Sex, weil das Leben halt auch Sex ist.
Ja.
Jeder findet irgendwas. Die alte Dame, die gerne Kakteen auf ihrer Fensterbank züchtet, die findet einen Manga für sich. Die junge Single-Mutter, die kleine Dackel liebt, findet einen Manga für sich. Also dadurch, dass die Industrie drüben so riesig ist, gibt es auch unglaublich viele Themen. Jeder Zeichner sucht so seine Nische, seine kleine Schublade. So viele Menschen, wie es gibt, so viele Manga gibt es, könnte man wahrscheinlich sagen.
Und wie war das bei Ihnen? Also wenn Sie diese Faszination für Mangas hatten, gab es dann auch so die Lust, mehr von Japan kennenzulernen, von dem Land?
Definitiv. Also das lässt sich ja fast nicht vermeiden. Japanische Manga spielen ja auch oft in Japan. Also es gibt Schuluniformen, es gibt andere Verhaltensweisen. Das Straßenbild ist sehr anders. Es ist fast nicht zu vermeiden, sich dann auch für die Kultur Japans zu interessieren. Und die Japaner sind ja auch sehr stolz auf sich und auf Japan und ihre Kultur. Und ich glaube, das spiegelt sich auch in ihren Manga wieder. Also sie sind wie ein positives Aushängeschild für Japan oft. Also es geht so um Pflichterfüllung, aber eben auch um Verlässlichkeit und Freundschaft. Und es ist teilweise ein Traumbild oder ein idealisiertes Bild auch. Aber als Leser kann man sich dem einfach nicht entziehen, würde ich sagen. Es springt über der Funke.
Witzigerweise ja auch, was das Kulturelle betrifft. Also jetzt nicht nur die Werte, die dort vermittelt werden, sondern auch das Kulturelle. Da braucht man eigentlich ja gar nicht nach Japan zu reisen. Man hat das auch in Deutschland immer wieder, vor allem in Großstädten. Es gibt sehr viele Einflüsse japanischer Kultur. Vom Sushi über Origami, Kampfsport, Kleidungsstil oder Modeaccessoires. Und manches davon sind richtige Trends. Was denken Sie, warum ist japanische Kultur bei uns in Deutschland so beliebt?
Das hat, denke ich mal, viele Ursachen. Also erstmal ist es immer noch irgendwie exotisch. Mhm. Es ist bunt, es springt einen an. Oder es geht zum Beispiel bei Kampfsportarten um Disziplin, um eine gewisse Coolness. Und auf meinen Reisen nach Japan, ich habe das Gefühl, Japaner machen alles immer 110%.
Ach, und das kommt den Deutschen entgegen dann?
Irgendwie schon. Also es ist natürlich gut und gleichzeitig auch schlecht, weil es natürlich auch anstrengend ist, immer alles zu geben. Aber dieser Perfektionismus, der inspiriert vielleicht auch. Und irgendwie spürt man bei vielen Dingen, da gibt sich jemand immer Mühe. Da wird immer noch ein bisschen mehr gemacht, als gefordert wird. Und vielleicht ist es das, was die Leute auch irgendwie beeindruckt.
Jetzt habe ich irgendwo die Theorie gehört, dass es vielleicht auch daran liegt, dass bei der japanischen Kultur, die zu uns rüberschwappt, da ist kein Überbau, da ist keine Ideologie dahinter, sondern man kann es einfach genießen, man kann es einfach annehmen.
Finde ich super interessant, weil sowas wie Religion und so ja wenig Rolle spielt, weil die japanische Religion auch nicht so dogmatisch ist. Also da wird ja viel so an Geister und beseelte Dinge geglaubt. Und es gibt keine super strengen Regeln, an die er sich halten muss. Alles ist erstmal sehr freundlich.
Und auch relativ individuell, ne? Das ist die eigene Entscheidung, was man glauben will.
So ein bisschen. Also ich meine, klar, das Christentum ist auch auf dem Vormarsch in Japan. Aber das beseelte, geisterhafte Ahnen, es gibt Regeln, aber sie werden jetzt nicht krass eingefordert.
Ist nicht so missionarisch wie andere Religionen.
Richtig. Und diese Bagage fehlt dann vielleicht. Und das macht es vielleicht auch einfach offener für Leute, die mal reinschnuppern wollen, ohne sich gleich total zu binden, sage ich jetzt mal.
Jetzt sind Sie ja, soweit ich weiß, schon seit 20 Jahren oder so unterwegs in Sachen
lange.
Manga. Haben Sie denn den Eindruck, wenn Sie jetzt nicht nur auf die Manga-Szene gucken, die hat sich bei uns in Deutschland auf jeden Fall vergrößert, da bin ich mir ganz sicher, das ist
definitiv
meine Wahrnehmung. Aber jetzt überhaupt die Kultur in Deutschland, die japanische, haben Sie den Eindruck, das wird mehr?
Ich glaube schon. Also in Berlin haben wir inzwischen eine große japanische Community auch. In den letzten 10 Jahren sind extrem viele Japaner sozusagen ins Straßenbild dazugekommen. Also es zieht vielleicht auch Japaner einfach nach Deutschland, besonders nach Berlin. Vielleicht, weil wir hier ein bisschen freier sozusagen sind in unseren Entscheidungen. Aber gerade das Thema Manga ist definitiv angekommen. Also ich weiß, als ich angefangen habe zu lesen, ich war eins der wenigen Mädchen, die Comics und Manga gelesen hat damals. Und jetzt ist das halt total normal. Also Bibliotheken haben Manga. Ich selbst arbeite viel mit Schulen und Leseförderung mit Manga. Also mich freut es total, diese Entwicklung, weil es eben so vielschichtig ist und mit etwas Erschaffen auch zu tun hat. Also Manga muss ja nicht nur Zeichnen sein, das kann auch Cosplay sein, Gesang oder das Spielen eines japanischen Instruments. Also als Hobby ist Japan, glaube ich, eine unglaublich tolle Sache.
Ich habe es vorhin schon erwähnt, besonders viel japanische Kultur findet man in deutschen Großstädten. In Düsseldorf zum Beispiel lebt nicht nur die größte Japan-Community, in der Stadt ist auch eine lebendige japanische Popkulturszene zu Hause. Von Anime über Manga, Musik bis Mode. Deshalb nennt man Düsseldorf auch Little Tokyo. Aber einmal im Jahr ist eindeutig Frankfurt der japanische Nabel Deutschlands, während der Nippon Connection. Das ist nämlich das weltweit größte Festival für japanische Filme. Und auch dieses Jahr werden an 6 Tagen über 100 Kurz- und Langfilme gezeigt. Und meine Kollegin Carla Reiter hat den Überblick.
Etwa 600 Filme werden jedes Jahr in Japan gedreht. Und aus dieser Masse hat Florian Höhr, der Leiter des Filmprogramms auf der Nippon Connection, mit seinem Team das Festivalprogramm kuratiert. Er empfiehlt den Film Super Happy Forever, der auch schon letztes Jahr in Cannes gelaufen ist. Ein langsam erzähltes Drama in sehr schönen Bildern, wie er sagt.
Das gibt einen ganz guten Einblick darin, was japanische Filme besonders macht, nämlich gerade ein langsames Erzähltempo und vor allem auch viele Leerstellen im Inhalt, die man quasi mit seiner eigenen Vorstellungskraft füllen muss. Also ich sage immer, das Schöne am japanischen Kino ist, dass man nicht alles erklärt bekommt, sondern auch selbst noch ein bisschen hineininterpretieren kann.
Es ist die Geschichte von Sano, der mit seinem Freund in eine Ferienanlage am Meer zurückkehrt. Der Ort, an dem er sich in seine kürzlich verstorbene Frau verliebt hat. Im Film geht es um Sanos traurige und schöne Erinnerungen an diese Zeit. Zum Beispiel, wie er seine damals zukünftige Frau beim Singen beobachtet hat. Du bist ein Sklave von Dingen und Zeit, sagt Sanos Freund in Super Happy Forever. Abhängigkeit, Zwang, Besessenheit, darum geht es in dem Film, aber auch beim diesjährigen Festival. Denn das Motto von der Nippon Connection ist dieses Jahr Obsessions. Das Nippon-Team hatte den Eindruck, dass Obsessionen sehr tief in der japanischen Kultur verankert sind, meint Florian Höhr.
Der große Perfektionismus, der durchaus auch schädlich ist, also die japanische Arbeitskultur ist da ein sehr prominentes Beispiel. Obsession kann durchaus etwas Negatives haben, aber Obsession hat auch ihre positiven Seiten, kann Personen zu ganz außerordentlichen Leistungen anspornen, wie zum Beispiel im Kunsthandwerk oder im Sport.
Ein Beispiel dafür zeigt der Dokumentarfilm Shades of Indigo, in dem es um einen japanischen Färber geht, dessen Obsession in der Perfektion dieses 1500 Jahre alten japanischen Handwerks liegt. Neben den Filmen ist die Nippon Connection auch bekannt für ihr vielseitiges Rahmenprogramm in japanischer Atmosphäre, Marktstände, japanisches Essen, Ausstellungen, Konzerte. Zum Beispiel von der Girl-Rock-Band Real, die unter anderem für ihre Titelsongs für bekannte Anime-Serien wie Pokémon in Japan längst berühmt sind. In Frankfurt feiern sie jetzt ihr internationales Live-Debüt. Außerdem kann man auf der Nippon Connection auch Größen des japanischen Kinos persönlich treffen. Hiroshi Okuyama wird seinen Film My Sunshine präsentieren. Er gilt als eines der vielversprechendsten Talente des japanischen Films, meint Florian Höhr. Der Leiter des Filmprogramms der Nippon Connection freut sich besonders auf den Ehrengast des Festivals, den Künstler Kosuke Hayashi, der Hintergrundbilder für Animationsfilme gestaltet.
Er gestaltet die Filmkulissen, wenn man es mit Realfilmen vergleichen will, vor denen sich dann alles abspielt. Das ist jemand, der wirklich einen ganz großen Einfluss auf die Gestaltung der Filme hat. Und es wird auch ein ausführliches Gespräch mit ihm geben. Das ist für mich persönlich, wird das ein großes Highlight, weil das denke ich, wirklich sehr, sehr interessant ist, weil man da von einem Berufszweig erfährt, der ansonsten wirklich gar nicht im Rampenlicht steht.
Ein unglaublich vielfältiges Programm, das in diesem Jahr gezeigt wird. Wahrscheinlich haben sich die Veranstalter und Veranstalterinnen besonders ins Zeug gelegt, weil das Filmfestival ja auch Jubiläum hat. Nippon Connection gibt's nämlich schon zum 25. Mal. Und deshalb habe ich vor der Sendung mit der Leiterin des Festivals, Marion Klompfers, gesprochen. Frau Klompfers, Sie sind ja eigentlich schuld daran, dass es dieses Festival überhaupt gibt, also zusammen mit anderen. Aber warum? Warum wollten Sie ausgerechnet japanische Filme nach Frankfurt holen?
Das ist eine sehr gute Frage, was ich mich heute manchmal auch noch frage, weil ich komme eigentlich nicht aus dem Japan-Kontext. Also ich war jetzt nicht so Japan begeistert, als ich das Festival gegründet hatte, sondern ich fand damals die japanischen Filme halt besonders spannend und auch generell asiatische Filme. Ende der 90er Jahre gab es sehr viel interessante japanische Filme, die ich auch auf anderen Festivals gesehen hatte und hatte gedacht, das wäre doch schön, auch ein paar in Frankfurt zu zeigen.
Aber was ist denn das Faszinierende an japanischen Filmen? Haben die andere Themen oder wird das anders umgesetzt filmisch?
Das war einfach was ganz Neues damals. Die Erzählweise ganz anders, als die man aus amerikanischen Filmen kennt oder aus europäischen Filmen. Und die Bildsprache ist auch komplett anders. Also es war visuell sehr, sehr spannend und sehr vielfältig. Und ich hatte gedacht, das wäre doch wirklich ganz wichtig, diese Filme auch mal einem deutschen Publikum zu zeigen.
Wenn ich richtig recherchiert habe, gab es beim ersten Festival an der Frankfurter Goethe-Universität 13 Filme zu sehen. Und die allermeisten, glaube ich, mit Untertiteln. Und jetzt ganz ehrlich, für mich klingt das ziemlich unsexy, diese Untertitelgeschichte. Kamen da überhaupt Leute?
Das war genau der Aspekt, der uns auch Sorgen bereitet hatte. Wer guckt sich japanische Filme im Original mit englischen Untertiteln an? Deswegen hatten wir das auch als eine kleine Veranstaltung geplant. Und dann kamen gleich beim ersten Festival fast 10.000 Menschen, wow, die uns wirklich überrannt haben. Und wir haben jede Menge Zusatzvorstellungen, Mitternachtsvorstellungen gemacht. Also es war wirklich unglaublich. Und das war ja dann auch mit ein Grund, dass wir dann das Festival fortgeführt hatten, weil eigentlich war das nur als eine einmalige Veranstaltung an der Frankfurter Uni geplant. Und nach meinem Abschluss, Magisterabschluss im Jahr 2001, da gab es dann kein Festival, aber dann seit 2002, da hatten wir uns dann dazu entschlossen, das Festival fortzuführen. Und das gibt's jetzt bis heute, jedes Jahr im späten Frühjahr.
Es ist also ein Riesenerfolg, alle Achtung. Aber ich meine, das Festival war dann neu, die Leute wahrscheinlich neugierig. Aber wie haben Sie es geschafft, dass das Publikum bei der Stange blieb?
Wir haben auch von Anfang an schon ein besonderes Konzept gehabt, dass wir ein großes Rahmenprogramm auch angeboten hatten, auch mit Essen und mit allem drum und dran, um halt auch die Leute zu uns zu locken. Und auch wenn sie vielleicht einen Regisseur nicht kennen, von dem Film noch nie was gehört haben, aber dass sie sich dann vielleicht trauen, einfach in einen Film zu gehen, erstmal zu uns kommen und dann auch mal japanisches Kino ausprobieren. Und wir haben mittlerweile sehr, sehr viele treue Zuschauer, Zuschauerinnen, die jedes Jahr wiederkommen. Und auch immer mehr aus dem Ausland, auch die zu uns kommen, Fachbesucher, Fachbesucherinnen. Also das ist ja sehr erstaunlich. Ich denke mal, die Qualität des Programms und die Vielfalt, die spricht dann für sich. Und die ist dann, denke ich, auch einzigartig.
Rahmenprogramm, das ist mir auch aufgefallen, das ist ja wirklich sehr, sehr vielfältig. Also Sie verleihen Awards, Sie machen Workshops, wo es um Filmschnitt, Vertonung, aber auch wirklich Workshops in japanischer Kultur, was weiß ich, Origami-Kurse oder sowas, Kochkurse, Musik, Tanz, alles dabei. Und soweit ich weiß, schaffen Sie es mittlerweile sogar auch, die japanischen Regisseure zum Teil für Gespräche herzuholen.
Das ist auch uns ganz wichtig, dass wir auch das Gespräch mit den Filmemacher, Macherinnen fördern wollen. Und das ist auch eigentlich schon seit dem ersten Festival ist da der Grundstein gelegt, weil auch beim ersten Festival schon Gäste bei uns waren. Und netterweise sind auch zwei Gäste oder ein Gast aus dem, auf jeden Fall aus dem allerersten Festival, Nobuhiro Yamashita, der wird auch dieses Jahr beim Festival sein und seinen neuesten Film vorstellen und seinen allerersten Film aus dem Jahr 2000, den wir damals gezeigt hatten. Also dieses Jahr kommen um die 60 Filmemacher, Filmemacherinnen aus Japan. Und dann haben wir noch zusätzlich um die 140 internationale Gäste, die Vorträge halten oder auch ausländische Filmemacher, Filmemacherinnen, die in Japan Filme gedreht haben.
Aber ein Uni-Event ist das Festival jetzt nicht mehr?
Viele Jahre hat es ja an der Universität in Frankfurt stattgefunden, im Studierendenhaus. Aber es hieß immer, die schon eigentlich seit Beginn an des Festivals, dass irgendwann der Campus Bockenheim abgerissen wird und das Studierendenhaus. Und deswegen waren wir dann immer auf der Suche nach einer neuen Location. Und dann schließlich 2013 konnten wir dann in den Mosorturm, Künstlerinnenhaus Mosorturm und das Produktionshaus Naxos umziehen. Und seitdem sind wir mittlerweile erwachsen geworden und so dem studentischen Umfeld etwas entwachsen und auch mehr professionalisiert. Aber auf jeden Fall die ersten 10 Jahre war das wirklich sehr, sehr studentisch auch. Also auch die Uni war da sehr involviert. Und auch heute führen wir noch teilweise die Kooperation fort mit der Japanologie zum Beispiel der Uni Frankfurt und eine Konferenz zum japanischen Film, die in Kooperation auch mit jemand von der Harvard University veranstaltet wird. Also dieser akademische Aspekt, der ist immer noch bis heute erhalten geblieben.
Also ich fasse nochmal zusammen. Nippon Connection ist inhaltlich gewachsen, hat sich auch in Frankfurt räumlich ausgebreitet. Aus den 10.000 Besucherinnen und Besuchern sind mittlerweile 19.000 geworden, international. Aber wenn Sie jetzt mal die 25 Jahre vorbeiziehen lassen, was war denn so das Highlight, das Sie jetzt immer noch so richtig mitnimmt?
Es gibt natürlich ganz viele Highlights, aber mein ganz persönliches Highlight war, dass da einer meiner Lieblingsschauspieler beim Festival war, wo ich mir nie hätte träumen lassen, dass der mal zu uns kommt. Das ist Koji Yakusho. Der ist auch mittlerweile in Deutschland bekannt über den Wim Wenders Film Perfect Days. Und der ist wirklich der absolute Superstar in Japan. Und der war 2017 bei uns zu Gast. Und das war wirklich großartig. Der war wirklich so ganz nahbar, kam mit seiner Frau. Hat bei uns in der Apfelweinkneipe gesessen und nebendran saßen Japaner, die ihren Augen nicht trauen konnten, dass dort der bekannteste Schauspieler Japans sitzt. Und es war sehr, sehr schön, ihn beim Festival begrüßen zu dürfen. Und er hat bei uns auch den Nippon Honor Award damals erhalten.
Marion Glomfass war das, die Leiterin des Filmfestivals Nippon Connection. Und das bringt vom 27. Mai bis zum 1. Juni japanische Filme und Kultur nach Frankfurt. Apropos japanische Kultur. Mein Kollege Rainer Dachselt ist ja davon total fasziniert. Er hat sogar die Sprache gelernt und kennt auch die Do's and Don'ts. Deshalb hier ein paar Tipps zu Tischmanieren.
Der kleine Japan-Kniegel. Sie haben zu Hause ein wenig geübt und soeben den japanischen Kellner verblüfft mit einem souveränen Ohashi onegai shimasu. Stäbchen bitte. Es klappt ganz gut. Jedenfalls kichert niemand, wenn Sie das Essen zum Munde führen. Schon eher ist ein leises Gickeln zu vernehmen, wenn Sie in der Schüssel virtuos nach den besten Happen fischen, anschließend die Stäbchen ablecken und im lebhaften Gespräch mit den Spitzen auf Ihre Nachbarn deuten. Na gut, denken Sie ertappt, das macht man ja bei uns mit dem Messer auch nicht. Und stecken, um nicht in Versuchung zu kommen, die Stäbchen einfach aufrecht in den Reis. Niemand kichert. Dafür ist plötzlich eine Stimmung wie auf einer Beerdigung. Das liegt daran, dass sie sich gerade aufgeführt haben wie auf einer Beerdigung, einer buddhistischen jedenfalls, wo die Stäbchen so aufrecht im Reis für die Toten stecken und die Knochen der Verstorbenen auch mit Stäbchen von Familienmitglied zu Familienmitglied weitergereicht werden, weswegen sie, erraten, auch nicht versuchen sollten, bei Tisch den Nachbarn Leckerbissen von Stäbchen zu reichen. Wenn es trotzdem passiert ist, dann hilft nur noch eins: Lächeln, lächeln und mit der japanischsten aller Redewendungen die Situation retten. Shoganai, da kann man nichts machen.
Und das war H-Info Kultur, heute mit dem Thema Nippon Connection, japanische Kultur in Deutschland. Schön, dass ihr uns hier in der ARD-Audiothek gefunden habt. Übrigens habe ich in der Audiothek auch eine passende Reportage zum Thema gefunden. Ein Blick nach Japan, Tokio und Okinawa heißt die und bietet einen ganz guten Überblick über dieses Land. Mein Name ist Yvonne Koch.